Eine WLAN-Infrastruktur im Industrieunternehmen, da wird es eher schon kritisch. Das heißt, man arbeitet da auch mit Proof-Technologie und Ähnlichem, um eben diese Tags dann zu bearbeiten.
Hallo, Grüße. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Und heute mit dem Uli. Und der Uli, die machen schon, ich sag mal, ordinär geilen Scheiß, weil die machen hochtechnische Produkte für extreme Situationen und extreme Anwendungen. Und wen das interessiert, der muss auf jeden Fall dranbleiben. Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt es euch mal an. Nehmt am Digital Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und networkt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende. Hallo Uli.
Hallo Thomas, grüß dich und hallo an die Community.
Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Durch Zufall wart ihr auf einer Messe neben mir am Stand und dann habe ich dich und noch zwei andere interviewt von Thomas Krenn und ihr habt mir damals schon so einen ganz kleinen Server gezeigt und da war ich natürlich total beeindruckt. Und ja, ihr habt ja noch mehr im Petto und wir haben ja den Titel Die Welt ist nicht genug nicht so zufällig gewählt, aber da kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht einfach nochmal zu dir. Mit welchen Aufgaben bist du denn betraut? Was tust du den ganzen Tag?
Was mache ich so den ganzen Tag? Also ich bin jetzt seit knapp 3 Jahren bei der Thomas Krenn AG, mache hier schwerpunktmäßig den Bereich der Industrie und beschäftige uns halt tagtäglich mit verschiedenen Kundenanforderungen. Das heißt von, wie du schon gesagt hast, wenn wir jetzt noch gleich ein Beispiel auch zeigen, alles was spezial ist, alles was weg ist vom Standard-Miniserver, den man irgendwo in der Fahrzeug mit verbauen muss oder ähnliches. Das heißt, wir gehen mal gemeinsam mit Kunden vor, analysieren das Ganze, machen auch Marktanalysen und ähnliches. Das gehört alles so im ganz großen Spektrum mit dazu.
Wenn man das jetzt so sieht, ich als Laie, es gibt Server und die, ich sag mal, die Standardhersteller hören halt irgendwann auf, weil da der Massenmarkt ist, da fangt ihr erst richtig an, ne?
Genau, da geht es erst richtig los. Also alles, was weg ist von der Stange, wenn man sich das ansieht, typischerweise, du sagst es, der Standard ist ja eigentlich, wo sieht man so einen Server irgendwo in einem Büro beziehungsweise in einem Serverraum selbst, das ist das Ganze abseits, kann man sich das nicht vorstellen. Bloß sieht man immer mehr, wo natürlich die Leistungen wirklich an Ort und Stelle durchgeführt werden müssen und da brauchst du halt Power. Das kann in einem Fahrzeug sein, das kann in einem Flugzeug sein, das kann sonst irgendwo mit sein. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen, da kann ich nicht das Otto-Normal-System verwenden. Da muss man wirklich auf gewisse Sachen aufpassen. Aber es ist halt spannend und das freut uns natürlich.
Da gibt es ja viele Use Cases. Du hast ja ein bisschen was im Gepäck und vielleicht gehen wir mal ran an den provokanten Titel, den wir gewählt haben. Da ist es ja tatsächlich so, das ist ja nicht von ungefähr, sondern sag mal ein paar Worte dazu zum Thema Raumfahrt. Die Welt ist nicht genug.
Klasse Titel auf alle Fälle. Müssen wir erstmal grübeln, was wir jetzt damit eigentlich sagen wollen oder wie das dann vorwärts geht. Wir sind natürlich in breiten, ja, Anwendungen mit unterwegs und einer der aktuellsten Cases ist sozusagen ein aktueller Fall für das österreichische Weltraumforum. Da gibt es auch einen kleinen Artikel mit dazu. Was haben wir jetzt mit dem Weltraum zu tun? Natürlich ist der Punkt, unsere Technologie fährt da auch überall mit. Es läuft eine groß angelegte Mission sozusagen. Was würde denn auf dem Mars passieren? Das Ganze wird aktuell simuliert in der armenischen Wüste. Und dafür wird sozusagen auch Technik benötigt. Und der Hintergrund ist dazu, hier wird Hardware von Thomas Krenn, aber auch die Open-Source-Lösung sozusagen miteinander vereint. Was hat das mit der Praxis zu tun? Wenn das Ganze jetzt vorwärts geht, heißt eine Signallaufzeit vom Mars zur Erde wird im Schnitt von ca. 3 bis 20 Minuten dauern. Und das Ganze wird im Feldversuch jetzt aktuell gemacht von Wien aus sozusagen Richtung Armenien. Wenn man sich das vorstellt, sind das knapp 2.500 Kilometer. Da ist die Signallaufzeit ein paar Millisekunden. Und man will das natürlich möglichst realitätsnah simulieren. Was braucht man dazu? Natürlich Technik. Und jetzt müssen wir sozusagen das Ganze gemeinsam für dieses Forum mitentwickeln, dass wir das natürlich so hinbekommen, dass die Latenzzeit natürlich verlängert wird, um das genau nachzubilden. Also wirklich, dass wir circa 10 Minuten dauern. Man kennt es aus dem Film, man schickt eine Nachricht, dauert 10 Minuten, bis es ankommt. Man will das so realitätsnah wie möglich auch testen. Und dazu sind halt unsere Technologien wirklich weit genutzt. Man muss es natürlich anpassen und modifizieren. Und das hat nicht getan, dass ich einmal sage, ich nehme einen Standardserver und baue den damit rein. Und allein für dieses Projekt hat man einiges an Vorfeldklärung schon gebraucht, natürlich jetzt auch im Nachgang, wenn die Systeme mal laufen. Also da geht es wirklich bis zur Integration und Endlösung. Das ist sehr spannend und wir lernen hier täglich mit dazu. Wenn man sich das vorstellt, fahren ja auch die Forschungsfahrzeuge mit, es laufen parallel Versuche und immer wieder wird die Technik benötigt und Feinheiten nachzujustieren. Und da lernen wir eben als Serverhersteller genau eben für diese Sonderanwendung extrem dazu, was natürlich mega geil ist.
Also das heißt, ein Thema ist Latenzzeit, ein Thema ist natürlich Baugruppe oder das Format, wo wird es reingebaut, wo ist noch Platz, dann soll es wahrscheinlich extrem leicht sein. Und wie sieht es denn mit den Umweltbedingungen aus? Das ist sicherlich ja auch noch ein Knackpunkt, oder?
Genau das, was man normalerweise in der regulären Umgebung super schön handeln kann, der Server im Serverraum mit einer schönen Klimatisierung, der wirklich immense Energie aber auch benötigt dafür, ist ja hier was ganz anderes. Wie man sich so eine klassische Wüstenumgebung vorstellt, ja, bei Tag kann es mal schnell bis 50 Grad und heißer auch werden, wobei es in der Nacht hingegen dann ordentlich abkühlt. Das heißt, in dem Bereich der Minusgrade und genau diese Temperaturdifferenzen müsst ihr halt auch ausgleichen können. Und das ist der Punkt, wo wir wirklich sagen, auch mit Konzipierungen, wo man drangehen kann, mit speziellen Kühlkonzepten, wie kann man das auch wieder rückgewinnen und so weiter und so fort, damit beschäftigen wir uns und können halt auch aufgrund der vorherigen Projekte, die wir schon umgesetzt haben, im Bereich von Flüssigkühlungen und Ähnlichem auf dem ganzen Wissen mit aufbauen und genau das auch mit einfließen lassen.
Ich glaube, das ist natürlich auch ein Hauptfaktor, ist einfach das Know-how. Also ihr habt das, sehe ich, so ein unheimliches Know-how von verschiedenen Anwendungen aus der Vergangenheit und dann kommt eine neue Anforderung und dann baut ihr quasi das zusammen mit euren Fachexpertise. Ein Thema interessiert mich auch noch. Wie sieht denn das mit Betauung aus? Das dürfte auch immer wieder ein Thema sein.
Betauung ist durchaus ein Thema, vor allem Taupunktverschiebungen, je nachdem, was ich Temperatur, Luftfeuchtigkeit natürlich mit drinnen habe. Irgendwo habe ich Kondenswasser. Das heißt, es gibt natürlich auch verschiedenste Anforderungen. Und natürlich sehen muss so, was muss ich jetzt an konkreter Stelle mit umsetzen, wo könnte sich das Wasser denn sammeln? Und da ist natürlich der einfachste Gedanke, ja, das führt man ja immer gleich mit aus, bloß muss ich die gesamte Lösung vor Ort damit ansehen. Also wenn ich die Lösung und den Einbauort des Kunden nicht kenne, wo soll denn das Teil jetzt genau als Beispiel an so einem Rover verbaut werden, an so einem Mars-Rover? Wo habe ich Tropfkanten? Wo wird das Wasser gesammelt? Wo kann ich das Ganze damit hinführen? Lebt das Ganze natürlich davon? Es zeigt natürlich, inwieweit uns die Nähe zum Kunden und zur Anwendung wirklich wichtig ist. Und da müssen wir wirklich mit hinkommen. Denn erst dann, wenn das Gesamtkonzept verstanden ist und wir auch wissen, was steht dahinter, kann man erst in die Konzipierung, die Umsetzung gehen. Nichts ist schlimmer, als dass wenn wir sagen, jetzt starten wir mal und bauen wir das Ganze mal mit um und dann bauen wir es letzten Endes mit ein und merken wir später, oh, jetzt ist das Ding aber schon irgendwo mit hingeflogen. Das wäre der Worst Case, der da irgendwie mit eintreten kann.
Der Ansatz nennt man ja Co-Creation, ne? Dass er das mit dem Kunde zusammen wird es entwickelt. Ne? Also ich finde es ein ganz, ganz spannendes Projekt, weil, wie gesagt, das sind natürlich extreme Anforderungen. Das weiß eigentlich jedes Kind. Alles, was im Weltraum passiert, ist nochmal eine Stufe höher, weil der auch viel remote gemacht werden muss, was man auf der Erde vielleicht dann doch noch durch Personal machen kann. Also ich finde es ein klasse Projekt. Ja, den Artikel, den hauen wir auch mal in die Shownotes rein. Dann könnt ihr ihn den mal anschauen. Du hast ja noch ein paar andere Sachen in petto. Stichwort Image Processing. Was habt ihr denn da für coole Sachen gemacht?
Im Endeffekt, du hast das Stichwort ja schon gegeben mit dem Ansatz der Co-Creation. Das heißt, wir leben ja wirklich davon mit der wirklichen Kundenidee und alles, was halt abseits ist. Jetzt fragt man sich, wie kommt das eine zum anderen, wenn man sich das hier mit ansieht. Ich teile jetzt mal eben das Beispiel noch ein bisschen mit und so ein fiktives Bild. Maschinenbauer, der sozusagen Röntgenbildaufnahme machen muss. Röntgenbilder sind ja heute, man kennt es typischerweise irgendwo von Arzt oder CT-Scanner, werden ja auch mittlerweile im industriellen Sektor extrem ja, gefordert, weil man halt wirklich in Stellen gucken kann, die ich ja so nicht sehen kann. Und mittlerweile auch in der Holzindustrie angekommen, dass man sich halt jetzt vorstellen muss, man nehme sich gedanklich dieses Bild mit, einen gesamten Baumstamm zu durchleuchten, um, was ist in den Bäumen mit drin? Es können auch zum Teil noch Spuren mit drin sein, Munitionsreste, Metallsplitter und Co., alles, was damit vorkommen kann. Aber umso wichtiger ist es gerade eben bei Tore-Material, wie weit sieht dieser Stamm im Grundmaterial mit aus? Man macht sich davon ein 3D-Bild und kann da schon berechnen, wie wird denn ungefähr meine Ausbringungsmenge davon mit sein, wie wird denn das optimale Schnittmuster für später in der Verarbeitung, um möglichst maximal und effizient viel Material rausholen zu können. Und sowas macht man heute schon im Bereich der KI. Hintergrund ist halt, solche Maschinen, man stellt sich vor, so einen CT-Scanner, da ist man mehrere Millionen Euro Bereich von einem Investment. Sowas tausche ich nicht einfach alle halbe Jahre irgendwo mit aus. Das heißt, die Maschinen sind über eine sehr, sehr lange Laufzeit mitgebunden. Und man sieht ja jetzt auch, sei es im Sektor der Gamer als Beispiel, wo sich in der halbkürzester Zeit die Hardware ändern kann. So ist es halt im industriellen Sektor wieder komplett anders. Das heißt, ich muss meine PCs und alles nachfitten, retrofitten können, um auch so eine ältere Anlage, die schon mal 10, 20 Jahre sein kann, auch weiter betreiben zu können. Da haben wir uns halt mit dem Kunden dann Gedanken gemacht, was sollen wir jetzt tun? Baue ich da weiterhin Gaming-PCs mit ein und versuche dann eine Verwertung hinzubekommen oder nee, wie bauen wir das halt auf, wie wir es jetzt vorhin vom Haas-Roger-Beispiel gesehen haben, auf Industriekomponentenbasis, um mit dem Kunden gemeinsam eine Lösung zu entwickeln, wo er sozusagen auch über KI schon Bild generieren kann, das Ganze auswerten kann. Das haben wir gemeinsam auf dem Sheet entwickelt, Co-Creation, haben wir gesagt, jetzt setzen wir das Ganze mit um, Demo-System umgesetzt und dann auch gleich direkt fertig lösen können. Das sind halt schöne Beispiele, wo man wirklich sieht, die gesamte Story verstehen. Aha, das wird später eingesetzt in der Industrie, in der Holzwarenindustrie, in der Verarbeitung. Was müssen wir tun? Ja, eigentlich spricht man mit einem Maschinenbauer. Und dann ist halt wichtig, sowohl den Endkunden als auch den Maschinenbauer und die gesamten Beteiligten zu verstehen, bevor man da wirklich in die Umsetzung geht. Und das macht das Thema an der Co-Creation so interessant.
War das jetzt für neue? Das habe ich gerade jetzt nicht richtig verstanden. War das für neue Maschinen oder auch Retrofit für vorhandene?
Sowohl als auch im konkreten Case geht es halt wirklich um einen Retrofit, weil man da festgestellt hat, ich möchte jetzt aufsetzen auf ein bestehendes System, da hat man schon Bildverarbeitung gemacht, aber ich würde jetzt gerne diesen, wie es halt der Megatrend mit der KI auch betrifft, dass man sich halt dann diese Bilddaten schon mal vorwärts lernt. Und da ist es halt immer gegeben an dieser gewissen Stelle, dass dir sozusagen die Performance von herkömmlichen Systemen nicht mehr ausreicht. Und genau an der Stelle haben wir halt angesetzt und gesagt, im Retrofit, das würde funktionieren, der Maschinenbauer müsste halt dann seine Software darauf implementieren, wurde dann auch so umgesetzt und damit kommt man in die Lösung. Natürlich für Folgesysteme, Neuware natürlich ganz klar.
Das ist ja schon interessant jetzt, quasi so eine 3D-Röntgen-Scanner, der natürlich viel Geld kostet, der auch, ich sag jetzt mal, ist eine gewisse Hardware, ist auch eine gewisse Größe. Und jetzt ist einfach durch so einen Ansatz Retrofit quasi neue Technologie zu implementieren, um dann auch KI zu nutzen, hat ja dann auch einen sehr, sehr hohen Mehrwert für den Kunde, also für den Endkunde, weil er dann natürlich noch seinen Verschnitt optimieren kann. Ich möchte mal auf die Umsetzung kurz eingehen. Die Alternative fand ich witzig, aber ist eigentlich nicht witzig, sondern ist sehr ernst. Alternative waren eigentlich Gaming-PCs, ja, weil die natürlich unheimlich Power haben. Aber Problem, ich sage jetzt einfach mal Einzelfertigung und was auch das Problem ist, als Maschinenbauunternehmen bin ich ja auch rechtlich in der Verpflichtung, Ersatzteile und so weiter zu liefern. Und das ist vielleicht nicht immer ganz so geradlinig beim Gaming-PC, wo jede Woche ein anderes Board eingebaut wird. Also das habt ihr ja auch gelöst, oder? Sag da nochmal vielleicht was dazu.
Sehr gutes Stichwort und das ist eigentlich das, was wir ziemlich häufig auch im Tagesgeschäft erleben, dass man sagt, okay, man muss halt irgendwo eine Solution, ein Workaround bauen, um halt ein gewisses Problem zu lösen. Da mag das alles legitim sein, ist in Ordnung, solange die Maschine am Laufen ist. Man würde gar nicht glauben, wie viele Unternehmen da wirklich noch mit drauf sind, wie wichtig das ist, dass die halt lauffähig bleiben. Nur der Punkt ist, wenn ich dann nur noch reagieren kann und eigentlich nicht mehr hinterherkomme, dann wird es halt irgendwo auch kritisch. Für uns ist halt ganz wichtig, wir haben vor 2 Jahren begonnen mit dem Thema Industrie hier uns bewusst zu platzieren und auf dem Markt mal Fuß zu fassen und das halt wirklich mit Hochindustriekomponenten. Das heißt, das sind wirklich langlebige Komponenten, die wir verwenden, fernab vom Standardserver, sondern das heißt, da sind die Komponenten wirklich, ist der Maschinenbau auch benötigt, Mindestverfügbarkeit 5 bis 10 Jahre. Dass man eine gewisse Laufzeit noch mit drinnen hat und ich die Teile später auch noch mit dem einfachen Retrofit bekommen kann. Und gerade eben, wie du sagst, diese Anekdote aus dem Gaming-Bereich, das ist halt genau der Punkt, was ist der Lebenszyklus von so einem Speicher, Lebenszyklus von einem Arbeitsspeicher, Lebenszyklus von der Gaming-Grafikkarte. Man sieht ja, wie schnell sich das ändert, wann die Nachläuferserien mit da sind. Nur ist es für Maschinenbauer der Super-GAU und eigentlich auch für den Endkunden. Wenn ich nicht weiß, ist Komponente A auch B abgestimmt, harmoniert das Ganze zusammen und jetzt muss ich irgendwie was wieder an meiner Software verändern. Hätte immer zur Folge, und so haben wir das in der Praxis auch schon öfters erlebt, dass man dann wieder Programmieraufwand in die Hand nehmen muss, irgendwas umschreiben muss, damit das auf dem Kernel wieder läuft und. Und das ist halt das, was wirklich Maschinenbauer unter den Nägeln brennt, wo wir halt sagen, hey, da sind wir mit da, wir haben das Problem verstanden. Und das soll man natürlich auch lösen. Und das auch in der Fläche.
Ja, die Komplexität der Komponenten ist sonst zu hoch, ne? Ich sage jetzt mal in der Lehre, also wenn ich jetzt so QS mache, jedes Mal, wenn ich jetzt einen anderen Chipsatz einbaue oder eine andere Grafikkarte, habe ich ja dann auch im Zeichnungssatz Variante D zum Beispiel. Und da muss ich genau spezifizieren und dann die ganzen Freigaben, funktioniert es mit der Software, funktioniert es mit dem Scanner, was ist mit den ganzen Schnittstellen? Das wäre ein Riesenaufwand und das Problem ist ja dann gelöst. Und was auch nicht unerheblich ist, glaube ich, was auch eine spezielle Anforderung ist, auch der Dauerbetrieb 24x7. Also die Maschine wird im Grunde genommen nie abgeschaltet. Und das muss man sich auch mal überlegen. Kennt man vielleicht auch sogar von zu Hause, wenn man das Notebook einfach mal laufen lässt, dann ist es meistens kurz vorm Explodieren, weil es einfach zu heiß wird, wenn keine Lüfter drin sind und so weiter. Da hat man vielleicht noch ein Glas vor den Lüftungsschacht gestellt und also mir geht es ab und zu so, wenn meine Jungs tatsächlich auf dem PC Gaming, also das Ding, da kannst du dann wirklich Eier drauf braten, so heiß ist es und aber das sind die Industrieanforderungen. Also finde ich interessant, finde ich wirklich interessant und ich glaube, das ist auch eine riesen Chance für Maschinenbauer Retrofit zu machen. Bei den deutschen Maschinenbauern ist so die Technik. Das heißt, diese Hardware-Komponenten, diese mechanischen Komponenten sind langlebig. Also da sprechen wir nicht von 10 Jahren, sondern noch länger. Und da bietet sich natürlich an, jetzt einfach diese neuen Möglichkeiten, KI und so weiter zu nutzen, also die alte Hardware zu nutzen, also die mechanische Hardware. Finde ich sehr, sehr spannend, weil es natürlich auch ein Zusatzgeschäft ist. Also so ein Retrofit ist ein Zusatzgeschäft und der Vorteil für den Kunde ist, er ist dann wieder State of the Art mit Technologie und Software, was das angeht.
So ist es. Und natürlich ist der Grundgedanke auch immer da mit der Nachhaltigkeit, dass man wirklich genau die Komponenten länger auch nutzen kann. Und man hätte ja wahrscheinlich jetzt wieder im Hinterkopf den Gedanken, oh ja, jetzt brauche ich wieder ein Sondereinzelstück und ja, das wird wieder enorm teuer. Nee, es ist zum Teil gar kein so gravierender Unterschied je nach Hardware. Man muss natürlich die Anforderungen ansehen, was brauche ich an Performance, damit das funktioniert. Das kann man mittlerweile jetzt auch schon sagen, es gibt es zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht mal irgendwie teurer als das, was man im Standard erhält. Muss man wirklich sagen.
Mhm. Was ja auch, ist mir jetzt gerade eingefallen, was wir ja gar nicht betrachtet haben, ist ja so eine Maschine, da ist ja oft so, da wird das Dach ja aufgemacht oder die Wand wird rausgerissen, um die Maschine dann, wenn ich jetzt an so einen Scanner denke, dann auch reinzubringen. Das heißt, wenn ich das alte verwende, dann fällt dieser Aufwand auch weg. Vor allem wenn die Mechanik noch okay ist oder die 3D-Röntgenaufnahmegeräte. Also das sind ja dann noch so Dinge, die drumherum sind, da denkt man ja vielleicht gar nicht dran.
Genau, so ist es.
So, du hast natürlich noch mehr im Gepäck. Du hast noch Stichwort Monitoring.
Richtig. Klassisches Beispiel, Monitoring umfasst ja viele, viele Punkte. Jetzt fernab von den typischen Monitoring, das man jetzt irgendwie aus dem Serverraum kennt, beschäftigen uns halt auch mit den Monitoring-Anforderungen unserer Kunden. Da habe ich das kleine Beispiel noch mitgenommen mit anderen Technologien auf Basis zum Beispiel LoRaWAN. Wirklich sagen kann, okay, was tue ich an verschiedenen Stellen? Was muss ich denn machen, wenn ich eine Überwachung habe? In diesem Fall ist es ein konkreter Case, den wir auch umgesetzt haben für eine Starkregenereignisüberwachung als Beispiel im freien Feld in Gipsbrüchen. Als Beispiel, stellt man sich so vor, was hat der Serverbauer jetzt im Gipsbruch zu suchen? Bloß das sind natürlich genau diese Kundenanforderungen. Wenn man die Anforderung war konkret, ich muss sicherstellen, was passiert bei Starkregenereignissen und wenn so eine Gipsgrube vollläuft mit Regenwasser, kann es eben zu Produktionsausfällen kommen von circa bis zu 3 Wochen, bis das abgelaufen ist, abgepumpt ist und. Das wollte man halt hier im Vorfeld eigentlich schon messen. Die Frage natürlich naheliegend, welche Sensorik setze ich damit ein? Wie kann ich das Ganze denn tun? Wenn sich so einen Steinbruch vorstellt, habe ich da überall Stromversorgung, habe ich überall eine Netzwerkverbindung? Ich glaube, zu 90% kann man beantworten, nie werde ich nicht haben. Und das sind also Klassiker, wo wir uns halt mit ersten Projekten angetastet haben, mit der LoRaWAN-Technologie, mit der ich auf bis zu 20 Kilometer auf Sicht funken kann, mit kleinen Datenpaketen. Das war die Grundlage, das hat man schon mal gemacht, das haben wir im Hinterkopf behalten, lass uns doch auf dem Thema mal mit anfangen. Jetzt haben wir uns angenähert und das halt wirklich versucht, fertigzustellen, das Ganze anzubinden und haben am Ende des Tages auch umgesetzt mit einem Schwimmerschalter, der einfach bloß überwacht wird und dann im Endeffekt eine Wasserstandsmeldung einfach abgibt, im wahrsten Sinne des Wortes und sagen kann, ich bin jetzt im Überlauf oder auch nicht und gebe halt da Frühwarnstufen schon mal mit raus. Damit ist im Endeffekt der Hersteller abgesichert gewesen, konnte im Vorfeld schon sehen, okay, ich habe Level XY erreicht, muss mir jetzt dann meine Pumpen dorthin befördern und das Ganze dann wegpumpen, damit ich halt dauerhaft im Produktivbetrieb bleiben kann. Das sind schöne Cases, wo man einfach sagen kann, da haben wir nicht nur die Hardware gestellt, sondern auch das Gesamte mit der Infrastruktur. Natürlich können wir nicht alles immer aus der eigenen Hand bedienen, muss man auch ganz klar sagen, aber einer unserer Hauptmehrwerte ist ja definitiv die Partnerschaft. Das heißt, wir haben die richtigen Partner und Connections, wo wir uns halt bedienen können, ein Dashboard zu bauen, wir als Programmierer, das können wir das machen. Wir haben auch die Kollegen dazu mit dem entsprechenden Know-how, bloß auch mal sozusagen Schuster bleibt bei deinen Leisten. Deswegen sagt man dann, wenn du später eine Software dazu brauchst, brauchst du einen Partner, der auch da stark ist und sagen kann, was betrifft die Datensicherheit, das Hosting, wo wird das Ganze betrieben und. Und das ist halt der Vorteil, wo wir dann auch sagen können, lass uns doch mal mit dem breiten Netzwerk sprechen und da sind wir auch immer offen dafür zu sagen, wer hat denn da auch noch was im Petto, wer könnte uns denn auch mithelfen, damit wir gemeinsam auch Kunden gehen.
Seid ja quasi so Systemlieferant, wenn man so will. Ne? Also ihr packt alles zusammen, der Kunde hat einen Ansprechpartner, was ja auch immer extrem wichtig ist. Ich sage es jetzt mal so flapsig, ihr habt ja auch den Hut dann auf, also ihr seid ja dann auch verantwortlich für die Lösung und managt die Partner im Hintergrund. Nochmal eins zum Verständnis, also Steinbrüche, Gipssteinbrüche, Thema Wasser, wenn es regnet und vor Ort kein WLAN und keine Stromversorgung. Wird das dann über Solar gemacht oder wie wurde das realisiert?
Es gibt es an der Stelle, das heißt so ein klassischer LoRaWAN-Sensor, wenn man sich das jetzt vorstellt, wenn der eine Daten oder Pakete übermitteln muss, dann ist der ganz normal mit einer kleinen 3A-Batterie versorgt als Beispiel und hält dazu, je nachdem wie der halt konfiguriert, im Fall schickt der einmal alle halbe Stunden mal so ein Paket weg, hält dieser Sensor mindestens bis zu 3 Jahre, ohne dass man an den Akku was wechseln muss, allein vom Sensor. Das Ganze haben wir natürlich dann überbrückt und gesagt, okay, genau wie du schon sagst, mit dem Hintergedanken, was wäre denn wenn, der Wartungsgedanke, jetzt muss ich immer rumfahren und mir meine Batterien und die Zellen wechseln. Das wollte man natürlich vermeiden, also gibt es die ganz kleinen Solarpanels, die du damit anbinden kannst und damit bist du eigentlich dauerautark, weil solange du diffuses Licht auch irgendwo mit hast, kannst du das ganze Thema mitladen. Das heißt, auch das Problem haben wir hier schon gelöst gehabt. Also für uns ganz interessant, was ist der Mehrwert da dahinter, weil es ja natürlich auch in der Industrie bei weitem besser eingesetzt wird, dass sich eben eigene Firmen mittlerweile LoRaWAN Campi-Netze aufbauen. Dass die halt sagen, okay, keine Datenpakete, Sensornetze, das muss ich nicht unbedingt irgendwie mit einer teuren WLAN-Struktur oder Infrastruktur mir irgendwo durchsenden, sondern es gibt auch preisgünstige Alternativen, wo ich auch komplett den Hut, in Anführungszeichen, direkt mit aufhabe und kann mir das Ganze zentral verwalten. Abgesichert, abgeschirmt, dass die Datenpakete verschlüsselt sind, alles kein Thema mehr.
Ja, also interessant finde ich das auch, ich sage also gerade für Produktionsnetze, dass sie dann auch gewissermaßen auch getrennt sind und nicht übers WLAN laufen. Das macht durchaus Sinn. Ja, hat man schon so einen, allein schon so einen geistigen Schutz. LoRaWAN und WLAN ist gar nicht so abwegig. Das finde ich gut. Das ist auch eine spannende Lösung.
Unter der Rubrik, wie wir es vorhin, wie du es angesprochen hattest, zum Thema im Bereich Monitoring. Ich meine, das ist das gleiche Beispiel. Wir haben uns die Technologie auch zunutze gemacht und gesagt, was könnte man jetzt tun, um das einfach greifbarer zu machen. Also haben wir bei uns im Haus als Beispiel Thema Strommonitoring. Wir wissen alle, das Thema Energiekosten ist ja auch in aller Munde. Das heißt, auch hier haben wir das umgesetzt, dass wir mit LoRaWAN unsere Zählerstände mit auslesen können und können halt dann unsere Peakwerte definitiv sekundengenau wirklich bestimmen, welche Maschinen sind jetzt wie ausgelastet, wie kann ich den Strom optimal verteilen und. Also auch diese Appliance haben wir jetzt umgesetzt, indem wir einfach die Erfahrungen aus den Vorprojekten damit eingesetzt haben. Ah, LoRaWAN. Sensor drauf auf den Stromzähler, der überträgt uns die Daten. Das kann man auch direkt an der Maschine machen und dann das Gesamt in einem Dashboard zusammenzuführen. Haben relativ schnell gesehen, dass es KW-Peak-Wertanstiege gegeben hatte und durch kleine Optimierungen kann man das ja eigentlich wieder senken, weil das bringt bares Geld.
Das habe ich schon mal gehört bei den Energiekosten und so weiter. Wenn die Kosten gering sind, dann sagt man, okay, da brauche ich jetzt nichts investieren. Aber nachdem die ja, ich sag mal, hoch sind und vielleicht auch noch weiter steigen, kann man sich da natürlich gut wappnen und sagen, okay, ich implementiere so eine Lösung, optimiere mein Strommanagement, wenn man so will. Ja, also das sind ja Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich und das kann man ja relativ schnell umrechnen in bare Münze, was es dann bringt. Also die Investition trägt sich dann in kürzester Zeit. Sehr gut. Dann haben wir noch ein Beispiel, Stichwort Digital Pricing. Was habt ihr denn da Schönes gemacht?
Ja, das ist auch ein Thema, das aktuell so in aller Munde ist, im Beispielsbereich dieser E-Paper-Displays, die es alle gibt. Das heißt, im Endeffekt haben wir für eine ganz großen oder Einzelhandelskette eine Anforderung gehabt, die ihm wirklich auch sagt, ich muss zeitgleich mehrere tausend Systeme, die im Feld sind, updaten mit Preisen. Man kennt das typischerweise, man stelle sich vor den Supermarkt mit den digitalen Preisschildern mit drauf. Da muss ein logistisches Großkonzept dahinter stehen, um zum einen die Daten aus der Preisdatenbank zu bekommen und die auch wirklich in Echtzeit an alle meine Devices zu verteilen. Genau an solchen Projekten sind wir aktuell auch mit dran und haben wir schon wieder das nächste Thema am Drehen sozusagen, wo es mir auch um das geht, wie kann ich solche Displays denn einfacher beschreiben, wie kann ich das nutzen auf Open-Source-Basis. Das eine ist, ich kaufe ein Display und wie schiebe ich jetzt die Daten mit drauf, aber das zweite ist, wo komme ich an die Daten, wo liegt das Ganze und wie bekomme ich das mit welcher Technologie, beispielsweise in ganz Deutschland per Mausklick komplett durchgeschoben. Das sind halt Themen, wo man sagen kann, auch da haben wir wieder die richtigen Partner mit im Boot, wo man sagen kann, okay, wir kümmern uns speziell um den Bereich Hardware. Das Ganze soll natürlich auch je nach Größenordnung auch bezahlbar bleiben, definitiv. Und Batterie haben wir vorhin auch schon mal gehört. Es gibt dann so Anforderungen, ja, so ein kleines Display, wieder mit Akku betrieben oder eben auch nicht. Das Schlimmste wäre, ich gehe jetzt gerade eben ans Supermarktregal, hole mir da meine Ware mit raus und im gleichen Moment schaltet die Ware mit um, wird der Preis sich ändern und. Das ist schon wieder ein böses Erlebnis für den Endkunden und Verbraucher. Das sind so Punkte, die ja auch da wieder mit reinfallen. Und da versucht man auch Alternativen zu finden, zu sehen, okay, welche Hardware kommt da in Frage? Wie kann ich das Ganze sinnvoll betanken? Wie bekomme ich das auch im Datenschutz ordentlich mit hin? Und das ist so ein nächstes großes Thema, das wir aktuell gerade eben bearbeiten.
Also finde ich spannend. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer. Also wir sprechen hier über die Preisschilder an den Regalen. Ja? Also da kennt vielleicht der ein oder andere, dass dann die fleißigen Bienchen freitags ausschwärmen und in so einem Laden dann die Preisschilder für die nächste Woche schon von Hand reinstecken. Und ich sage jetzt mal Thema Fachkräftemangel und auch Arbeitszeit, das dann in, sage ich mal, 500 Stores in Deutschland jede Woche. Das ist natürlich extremes Potenzial zur Einsparung, wenn man das Auto automatisieren kann. Noch eine Frage, wie funktioniert dann die Übertragung von den Displays zum Server im Laden? Das interessiert mich auch noch.
Das ist genau der Punkt. Im Endeffekt muss man sich das vorstellen wie ein kleines Gateway, das als Übersetzer dazu eigentlich dient. Ich muss ja irgendwo mir die Daten abgreifen. Das heißt, dieses Edge-Device ist mit einer Cloud oder mit einem Server am Endpoint verbunden und zieht sich sozusagen dann direkt im Echtzeitverfahren die Preisinformation. Und das kann man sich natürlich zum einen direkt in der Filiale übers WLAN machen. Ich kann das aber auch über das LTE-Netz machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und das Stichwort, wie du es vorhin eben auch gesagt hast, das ist ja nicht nur dieses klassische Beispiel im Supermarkt, sondern was haben wir jetzt wieder mit der Industrie zu tun? Und das ist das, wo die Technologie eigentlich aktuell wirklich einen Hype erfährt. Das ist die Produktionsumgebung. Stichwort Frage, wo ist mein Auftrag? Wie ist das digitale Lager? Wie kann ich denn das mit darstellen? Das ist genau der Punkt. Eine WLAN-Infrastruktur im Industrieunternehmen, da wird es eher schon kritisch. Das heißt, man arbeitet da auch mit Proof-Technologie und Ähnlichem, um eben diese Tags dann zu bearbeiten. Könnte eben sein, du kommissionierst den Auftrag, das einmal gültig ist auf diesem Display mit drauf, sobald das gescannt ist und abgeschlossen ist, muss ich dieses Display wieder löschen. Und da hängt ganz, ganz viel an Kommunikation und Hardware gemeinsam mit drinnen und auch Anbindung an ERP-Systeme und Co. Das heißt, das ist ein Projekt, das sind wir sehr spannend, haben wir jetzt schon umgesetzt, sind wir auch mit dabei und es kann natürlich von klein bis ganz groß auch viele, viele Partner inkludieren, wenn ich später eine Anbindung an ein ERP-System zum Beispiel auch noch mit einbinden muss. Also da kommt es dann schon wirklich ins technische Detail.
So spontan fallen mir da noch einige Anwendungen ein. Du hast gerade so Stichwort gesagt, Produktion. Also wo ist der Auftrag? / wo ist gerade die Ware? Also wenn man da noch so eine Art Wartung dabei hat, dass ich wirklich lokalisieren kann, wo ist der Auftrag? Ich habe das vor Jahren tatsächlich mal schon erlebt. Gab es eine Lösung für Anwaltskanzleien, wo die Akten quasi über RFID verwaltet wurden und dann konnte man quasi auf so einem Lageplan sehen, okay, die Akte ist jetzt bei Müller, wie immer, ja, die liegt wieder auf seinem Stapel. Also man konnte das so orten. Oder ein anderer Anwendungsfall war zum Beispiel, ich bin ja hier in der Nähe von Zwickau, von einem VW-Werk und da stehen ja tausende von Autos und auch da zum Beispiel die Logistik, wo steht jetzt welcher Wagen? Ich glaube, das sind so Anwendungen, wo auch wirklich extremes Potenzial schlummert, weil die Suchzeiten extrem teuer sind und meistens nicht mitkalkuliert worden sind. Also schnell an die Information, schnell an den Standort zu kommen von Materialien und da muss man jetzt nicht besonders kreativ sein, um da noch weitere Anwendungen zu finden, glaube ich.
Genau so ist es.
Ein Thema wolltest du noch besprechen? Ein letztes Thema haben wir noch. Das finde ich auch extrem spannend. Das war Broadcasting.
Immer Broadcasting ist es im Allgemeinen auch so ein gehyptes Thema. Viel wichtiger ist natürlich, was steckt denn da alles mit dahinter? Broadcasting kann jetzt viel sein. Wir gehen mal wieder zurück auf das Beispiel, was macht der klassische Server? Was macht jetzt den Unterschied aus in dem Themensegment vom Broadcasting? Und das ist so ein generelles Themenfeld, wo wir auch viele mittlerweile, glaube ich, weit über 10 solcher spezifischen Cases umgesetzt haben. Es geht auch dazu, wie kann ich Live-Events wirklich broadcasten und sauber und schnell, vor allem mit geringer Latenz übertragen. Vorhin das Mars-Beispiel ging es um eine Simulation. Ich brauche eine lange Latenz. Geht aber genauso gut um genau das Thema. Es gibt nichts Schlimmeres. Wer das noch kennt, zu WM-Zeiten, wenn jemand noch mit Analog-TV gesehen hatte, die hatten das Tor schon eher mitbekommen als der Rest, der immer auf digital gesehen hat, weil man natürlich eine Verschlüsselung oder ähnliches mit dahinter hat. So ist es halt auch. Also damit ich die Echtzeitfähigkeit wahren kann, brauche ich hier enorme Rechenpower und auch Grafikleistung. Und das stellen wir natürlich auch bereit. Und hier ist natürlich ganz wichtig, Broadcasting, da geht es um viele Datenmengen in schneller Zeit. Und jetzt muss man natürlich unterscheiden, mache ich das irgendwie in einem Fernsehstudio als Beispiel, wo viele Zuschauer gleichzeitig sogar noch einen Blick damit rein hätten. Da muss man natürlich auch, wie es bei uns war, die Anforderungen mit angehen. Und es gäbe nichts Schlimmeres. Man stelle sich vor, ich stehe in einem Fernsehstudio, es ist Live-Interview und im Hintergrund würdest du jetzt von uns oder von egal was über den Server den Geräuschpegel mithören. Oder Blinken von LEDs und Co. Es wäre nichts störender für jemanden, für den Kameramann, für die Tontechnik und so weiter und so fort. Da sind halt die speziellen Anforderungen auch gekommen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ich brauche alles, was für den Server ist, für die Wartung auf der Rückseite. Das heißt, alles, was LED-Technik betrifft, Lautstärkenminimierung und Co. so zu optimieren, damit das Ding natürlich auch dann passfähig ist in einem TV-Studio. Das sind halt die spannenden Dinge, wo man auch sagen kann, jetzt halt im Tonstudio, der nächste Server streamt eine Live-Veranstaltung für eine Großveranstaltung auf einer Leinwand. Da kann der Server irgendwo im Freien stehen, auch mit einer Unterbauform. Plus dann haben wir wieder genau das Thema wie vorhin im Eingangsbeispiel. Wie temperiere ich das Ganze? Wie kühle ich das? Wie schütze ich das Ganze vor Nässe und Zusatzgehäusen, die halt damit reinkommen? Ganz interessanter Fall, haben wir auch schon mehrere Sachen mit umgesetzt. Wir haben halt eben jetzt den Themenbegriff Broadcasting generell mal drüber gesetzt. Wie gesagt, weil wir schon einige Anwendungen dazu mit umgesetzt haben.
Also finde ich auch natürlich sehr interessant, weil ich ja so auch als Streamer quasi unterwegs bin. Und wenn man mal die Latenzzeit anspricht, die Latenzzeit zum Beispiel von meinem Zoom-Raum zu LinkedIn, sind tatsächlich 20 Sekunden. Also ja, 20 Sekunden Versatz. Das ist, wenn man in dem einen oder anderen Raum ist, dann kriegt man es nicht mit. Ich krieg's halt mit, weil ich hier auch in der Regie sitze. Na gut, da geht's. Im Fernsehen wäre es ein bisschen schlimmer. Uli, ich finde, das sind mega Beispiele, was zeigt, wo man heute Geschäft machen kann mit Erfahrung, mit Cleverness, mit extrem hohen technischen Know-how, aber auch mit Kundennähe. Also wenn ich jetzt dieses Co-Creation anschaue und dann die Individualisierung, das geht ja vom Formfaktor über LEDs vorne, hinten, über spezielle Kühlsysteme. Also ich bin nach wie vor extrem fasziniert, weil ich habe ja tatsächlich mal in jungen Jahren auch Feingeräte, Elektroniker gelernt und von daher fasziniert mich solche Technologie nach wie vor. Ich freue mich, dass wir uns da so auch im Detail drüber unterhalten konnten und wir haben ja noch mehr vor. Am 12. Juni findet dann ein Digital Breakfast statt. Und da werden wir sicherlich auch mal dann Bilder, Filme, was auch immer dazu sehen, zu diesen verschiedenen Möglichkeiten. Und wer einfach mal über den Tellerrand hinausschauen will, der sollte auf jeden Fall zuschauen. Ja. Vielen Dank, Uli, dass du da warst. Mir hat es riesig Spaß gemacht und ich drücke dir die Daumen und bleib gesund und munter und spätestens bis zum 12.06. Mach's gut. Tschüss.
Herzlichen Dank und ciao.
Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt es euch mal an. Nehmt am Digital Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und networkt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende.